is this on?
We love Germany too.
Zwei mal zwölf ist gleich 24. Der German Seahawkers Podcast.
Is it picked up? Is it picked up? It is!
I'm just about that action, boss.
Get off me, he says to Tracy Porter.
I'm better at life than you.
Holy catfish!
Why not us?
You don't feel in beast mode. It feels you.
12s, they're bringing the trophy home.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2x12 gleich 24, dem German Seahawkers Podcast. Mein Name ist Jörn und heute ist unser virtuelles Studio so gut gefüllt wie noch nie. Ich begrüße als erstes die beiden Podcast-Rookies, Sascha und Tobias. Hallo Sascha.
Hallo.
Und hallo Tobias.
Hallo Hörer.
Außerdem ist mit Max auch noch ein Podcast-Veteran dabei. Hallo Max.
Hi, bin auch mal wieder dabei.
Wir sind noch im langweiligen Teil der Saisonvorbereitung. Die Neuzugänge sind zum Großteil durch. Wenn ihr unsere Rookies aus dem Draft noch nicht so gut kennt, empfehle ich euch, die letzte Folge unseres Podcasts anzuhören, wo wir die Jungs versuchen, etwas vorzustellen. Dennoch haben ein paar Hörer schon so etwas wie Entzugserscheinungen vermeldet und uns gebeten, doch wieder eine Folge zu machen. Daher gibt's jetzt hier so ein kleines Experiment. Zu Beginn werden wir ein paar News aus Seattle vermelden. Und im Hauptteil dann werden wir eher so ein kleiner Stammtisch werden und einfach drauf losquatschen. Momentan ist halt einfach nichts los. Es sind zurzeit die Organized Team Activities, die OTAs, wo die wenigsten überhaupt wissen, was diese Abkürzung bedeutete. Ich wusste das auch nicht bis gerade eben. Da gibt's halt nichts zu berichten. Das sieht man allein die ganzen Meldungen, die da so rauskommen. Das ist alles so ein bisschen Sommerloch. Deswegen haben wir auch keinen genauen Ablaufplan erstellt, sondern nur so ein paar Themen und Stichworte notiert. Wir reden einfach mal drauf los. Das könnte natürlich in die Hose gehen. Vielleicht unterhält es euch auch ganz gut. Wie auch immer, ihr könnt uns gerne Feedback geben, wie euch die Folge gefallen hat. Wie ihr uns am besten erreicht, erfahrt ihr jetzt im
Seahawks News.
An der Stelle erstmal vielen Dank für das Abonnieren unseres Podcasts, wenn ihr ihn denn abonniert habt. Falls ihr das noch nicht getan habt, dann macht es doch jetzt einfach. Wir warten so lange auf euch. Also drückt auf Pause, abonniert den Podcast und wir sind hier, wenn ihr wieder zurückkommt. Am einfachsten könnt ihr uns bei iTunes abonnieren, wenn ihr ein Apple-Gerät habt. Falls ihr auf anderen Wegen hört, dann findet ihr die RSS-Feeds für euren Podcatcher auf unserer Homepage, germanseahawkers.com, unter der Rubrik Podcast. Und auf unserer Homepage findet ihr auch einen Webplayer, falls ihr den Podcast lieber direkt im Browser am PC anhören wollt. Wir verfassen übrigens auch für jede Folge Shownotes, auch für die heutige. Darin findet ihr dann mögliche Links, die wir in der Sendung erwähnt haben. Und bei längeren Folgen vermerken wir in den Shownotes auch Zeitmarken für die einzelnen Rubriken, falls ihr irgendwas Direktes anspringen wollt, irgendwo hinspulen wollt und andere Sachen lieber überspringt. Kann ja sein. Entgeht euch zwar was, aber so als kleiner Service. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuhören und fürs Abonnieren. Mitmachen könnt ihr übrigens auch, zumindest per Kommentar. Die interaktivste Form für einen Kommentar ist ein Anruf auf unserem Anrufbeantworter. Denn so können wir euren Kommentar als Einspieler mit in die nächste Sendung nehmen. Ruft uns dafür einfach an unter 069 2474 9546 zu normalen deutschen Festnetztarifen.
Außerdem sind wir erreichbar für eure Kommentare auf Facebook, und zwar unter facebook.com/German Seahawkers.
Und auch auf Twitter jetzt mit einem neuen Hashtag, und zwar @SeahawkersGER.
Und natürlich auch auf Instagram unter @GermanSeahawkers.
Und brandneu auch auf Snapchat unter SeahawkersGER.
Seahawks News.
Okay, erstes Thema, ich glaube, seit die Saison vorbei ist, ist es jede Podcast in den News bei uns gewesen. Marshawn Lynch. Aber es gibt natürlich auch jetzt wieder was. Aber ich habe das erst so ein bisschen als Sommerloch-Thema abgetan, dass er halt seinen Rücktritt noch nicht offiziell unterschrieben hat, die Papiere noch nicht eingereicht hat. Hab da immer gedacht, okay, der kommt halt nicht zurück. Natürlich nicht. Die Seahawks planen nicht mehr mit dem. Das hat man allein beim Draft gesehen. Wir haben jetzt unheimlich viele Running Backs gedraftet. der ist halt nur typisch Lynch, der unterschreibt halt nicht. Und dann kam jetzt das Gerücht auf, beziehungsweise Richard Sherman hat erzählt, ja, der könnte schon wieder zurückkommen. Er hält das nicht für so unrealistisch. Dann habe ich gedacht, ach Gott, nee, jetzt geht es schon wieder von vorne los. Mittlerweile haben die Seahawks ihn auf die Reserve-List gesetzt. Das ist halt so eine Liste, wo sie ihn quasi auf die Abschiebebank setzen können, auch wenn er seine Papiere noch nicht unterschrieben hat. Und er blockiert keinen Platz im Kader. Aber Max, du hast dir dazu auch ein paar Gedanken gemacht heute.
Ja, das ist ja ganz witzig eigentlich, weil du jetzt gesagt hast, Richard Sherman hat gesagt, er könnte vielleicht zurückkehren. Und wenn man das jetzt nochmal so genau nachliest, dann war das eigentlich auf einer Benefizveranstaltung von Michael Robinson, ehemaligen Mitspieler von den beiden. Und das sind also die beiden Teamkameraden. Richard Sherman, Michael Robinson. Und Richard Sherman wurde lediglich eigentlich zitiert, Beast Mode sei unberechenbar und da könnte man sich nie ausrechnen, kann man nie wirklich sagen, was denn als nächstes bei dem passiert. Und das wurde ihnen dann so ausgelegt, als, ja, Marshawn Lynch, der plant vielleicht sein Comeback.
Ja, sehr schön. Weil ich bin darüber gestolpert, weil mir jemand einen Link geschickt hat zur Top-News-Seite ran.de, glaube ich, war es. Und ich nur gedacht habe, oh Gott, was haben die jetzt wieder ausgegraben? Habe ich Google News bemüht und dann aber auch gesehen, dass alle möglichen US-Seiten darüber berichtet haben. Ich meine, da ist halt eigentlich nichts dran. Du hast ja auch einen Artikel heute veröffentlicht, den wir in den Shownotes verlinken. Der kommt halt nicht zurück, weil der Marshawn Lynch ist nicht mehr der Marshawn Lynch, den wir halt in Erinnerung haben mittlerweile. Der könnte immer noch ein ganz solider Running Back wahrscheinlich sein, aber die Zeit ist halt eigentlich vorbei und es gab noch keinen Grund, jetzt zu glauben, dass er wieder spielt, zumindest nicht für uns, weil die Planungen sind schon längst darüber hinaus. Das heißt, wenn er noch irgendwo spielt, dann höchstens in Oakland und selbst daran glaube ich nicht.
Die Seahawks sind wirklich schon weitergezogen, eigentlich kann man so sagen. Und das hat auf ESPN der Reporter Shel Kapadia ganz gut beschrieben. Der hat diese Frage geantwortet, kommt Lynch zurück oder was macht er jetzt? Der hat es ein bisschen in zwei Fragen geteilt. Und zwar die erste, ob es möglich ist, dass Marshawn Lynch seine Meinung ändert und wieder American Football spielen will. Und da hat er die Antwort gegeben, dass das auf jeden Fall möglich sein könnte. Aktuell macht er ja total viele ganz andere Dinge in seiner Offseason. Ich weiß nicht, er war in Ägypten unterwegs für American Football Without Barriers. Ist da Kamel geritten, dann mit Cliff Averill ist er nach Haiti gereist, um dort wirklich mit eigenen Händen eine Grundschule zu bauen. Dann hat er seinen Flagship-Store der Marke Beast Mode Apparel in Oakland eröffnet und hat dann auch dort Zeit mit der baldigen First Lady vielleicht, Bill Clinton, verbracht. Also er hat wirklich vieles anderes im Kopf, aber kein Football. Und könnte sein, wenn dann das Training Camp anfängt, wenn die Saison langsam wieder anfängt, dass er dann irgendwie dieses Jucken in den Füßen spürt und dann zurückkehrt. Also die erste Frage wäre damit beantwortet. Kann gut sein, aber die andere Frage dann, sollte Lynch wieder spielen wollen, wird er zu den Seahawks zurückkehren? Die kann man noch viel klarer beantworten. Wenn man die Frage anschaut, dann muss man erst mal wissen, was für Gegebenheiten da sind. Die Seahawks haben die Rechte an Marshawn Lynch bis Ende 2017, also noch zwei Saisons. Wenn er sich von der Rückkehr aufs Spielfeld entscheiden würde, hätten die Seahawks dann vier Möglichkeiten. Entweder sie zahlen ihm für 2016 diese 9 Millionen Gehalt, die festgeschrieben sind, oder aber sie verhandeln mit ihm eine Gehaltskürzung. Dann gibt es die dritte Möglichkeit, sie traden ihn, und die vierte Möglichkeit, sie releasen ihn. Ja. Diese vier Möglichkeiten gibt es. Jetzt sieht man, Marshawn Lynch ist 30 Jahre alt, hat in der vergangenen Saison 9 Spiele aufgrund von Verletzungen verpasst, ist im Schnitt auch nur 3,76 Yards pro Carry gelaufen, Rang 37 in der NFL. Wenn man da vergleicht, Thomas Rawls, sein Mitspieler, hat in der vergangenen Saison den Bestwert gehabt mit 5,65 Yards pro Carry und hat dann auch die Rolle als Nummer 1 Running Back in Seattle sehr ordentlich schon ausgeübt und ist der das Potenzial hat, sie auch in der Zukunft auszuüben. Also die Frage ist, wie du angesprochen hast, die Seahawks haben vier Running Backs gedraftet oder im Draft noch geholt. Sie sind einfach schon weitergeschritten und Marshawn Lynch spielt in der Planung keine Rolle mehr, denke ich.
Ja, plus Christine Michael, den man ja noch verpflichtet hat.
Richtig, auch noch einen neuen Vertrag bekommen, ja.
Genau, also ich sehe es genau wie du auch. Er wird vielleicht ist Oakland eine Option, dass seine Heimatstadt und möglicherweise, ja, dass er da das Trikot von Charles Woodson kann er ja übernehmen, das ist jetzt frei. Aber für die Seahawks, das ist ja rein schon finanziell eigentlich fast unmöglich, dass man sein Gehalt nochmal bezahlt. Denn die Gehälter sind ja eigentlich schon verplant, wenn wir ganz ehrlich sind. Und ja, die ganze Aktion wäre auch ein bisschen schwierig. Er hängt seine Schuhe an die Schnur oder an den Nagel, ein bisschen im übertragenen Sinne. Und jetzt auf einmal kommt er dann zurück. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Zumindest in Seattle.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Vor allem, ich habe auch in irgendeinem Artikel gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war, dass auch wenn er seine Sachen noch nicht unterschrieben hat, theoretisch die NFL das trotzdem anerkennen kann, seinen Rücktritt, weil es in den Statuten nur heißt, dass der Commissioner auf angemessene Art und Weise informiert werden muss. Was halt man mit diesem Tweet von den eben aufgehängten Schuhen und seinem anderen Verhalten und Ankündigungen durchaus so auslegen könnte.
Ja, ist so typisch Marshawn Lynch, so total schwammig formuliert, undurchsichtig.
Naja, also wie gesagt, da muss ich niemand Hoffnung machen, dass er für die Seahawks nochmal aufläuft. Vielleicht spielt er nochmal und ich muss ja zugeben, ich habe ihn unheimlich gern spielen gesehen. Die ganze Art fand ich so ungewohnt und das sah man halt so selten. Das war schon was Besonderes, aber das ist jetzt hauptsächlich, wird das Sommerloch gefüllt mit so Meldungen.
Ja. In Seattle ist es abgeschlossen, kann man auch daran sehen, dass Head Coach Pete Carroll gesagt hat auf diese Frage, ob er zurück nach Seattle kommt, ganz klares Nein. Und dann kann man Pete Carroll und General Manager John Schneider auch so einschätzen, diese sind sicher Riesenfans von Marshawn Lynch, aber es war schon immer so, wenn sie die harten Entscheidungen treffen mussten, haben sie die auch so getroffen.
Ja, und vor allem gerade halt mit Thomas Rawls, wenn er wieder fit wird, wovon man ja bis jetzt ausgeht, und wenn halt die Verletzung ihn jetzt nicht irgendwie weiter behindert, haben wir dann einen spitzen Running Back, der gezeigt hat, dass er ein wertvoller Ersatz ist halt für Lynch.
Richtig. Ja, absolut. Also ich finde halt immer, was da draus gemacht wird, vor allem in deutschen Medien, Stichwort Top News bei RAN, bei RAN.de. Also bei allem Respekt für die erste Runde der Shows, die sie da gemacht haben, jeden Spieltag, ist ja super. Gleichwohl würde ich mir wünschen, dass man den Praktikanten mal ein bisschen ersetzt, der da immer seine wilden Songs posten darf und wilde Spekulationen, die er meistens direkt übernimmt aus Amerika. Und wo auch jetzt, ich glaube gestern oder vorgestern war es, wieder geschrieben wurde, ja, Marshawn Lynch, Richard Sherman hat gesagt, Marshawn Lynch könnte wieder spielen, ja. Könnte ich auch, wenn ich 10 Jahre jünger wäre und 3 Kilo weniger hätte, dann wäre das auch theoretisch möglich. Nein, also ist schon zum Teil richtig vogelwild, gerade was in den sozialen Netzwerken abgeht.
Ja, wo wir definitiv wissen, dass er zurücktritt und nicht mehr spielen wird, weder für die Seahawks noch für jemand anderes, ist Ricardo Lockett, a.k.a. Rocket. Und das war sehr emotional. Der hat vor kurzem seine Pressekonferenz abgehalten im VMAC der Seahawks. Und es war schon emotional. Und man hat dann auch gesehen, dieser Spieler, der hauptsächlich in den Special Teams aktiv war. Als Receiver hat er jetzt nicht so die großartigen Leistungen gebracht, zumindest von der Statistik her. Aber wie beliebt er gewesen sein muss in der Kabine, der ganze Raum war voll mit ehemaligen Mannschaftskameraden und die Anteilnahme war daran sehr groß. Und das ist natürlich eine tragische Geschichte. Ich meine, ihr werdet euch wahrscheinlich daran erinnern, letzte Saison, Auswärtsspiel in Dallas und hat ihn dann erwischt, er ist ewig auf dem Boden liegen geblieben, wurde behandelt, wurde mit dem Wagen rausgefahren und hat dann später auch erzählt, halt wie haarscharf er quasi am Tod vorbeigegangen ist und jetzt froh sein kann, dass es ihm wieder so geht, wie es ihm geht, aber das ist halt alles sehr eingeschränkt, er kann keinen großartigen Sport mehr machen, also auch nicht mit seinem Kind spielen oder sowas, er kann den Kopf nicht so weit drehen wie wir, ist eingeschränkt, ich weiß gerade nicht wie viel, aber er kann halt quasi nicht mehr über die Schulter gucken.
Er hat Titanplatten im Hals oder im Nacken oder wie war es?
Ich ja, weiß es nicht ja. Genau. Der hat da schon viel, viel Glück gehabt und ja, auch eine andere interessante Sache da erzählt, dass er quasi auch auf so etwas schon vorbereitet war und hat dann niemand erwähnt. der Seahawks, der sie quasi die Spieler so ein bisschen drauf vorbereitet, finanziell und auch in anderen Dingen, was dann passiert, wenn die Saison halt dann so plötzlich vorbei ist. Und das fand ich in gewissem Maße ziemlich gut. Werde ich auch einen Artikel verlinken, der das so ein bisschen erzählt. The most important Seahawk you've probably never heard of. Das geht um Maurice Mokeli. Das ist der Vice President of Player Engagement. Muss sonst noch jemand immer so lachen, wenn er diese Ami-Titel hört? So.
Sehr geil, ja.
Ja.
Aber nur Vice President, ja?
Nur Vice President.
Dein jetzt, Stichwort, Max.
Ja. Ansonsten, ja, ich fand's. Es freut mich, dass es ihm so geht, wie es ihm jetzt geht. Ist natürlich. Führt einem so vor Augen, dass dieser Sport halt von jetzt auf gleich dann Karriere vorbei sein kann und er doch irgendwo noch Glück gehabt hat.
Lass uns noch kurz bei diesem Vice President of Player Affairs oder Player Engagement bleiben.
Engagement, ja.
Engagement, genau. Wir hatten ja an 12 Fragen an Interview mit Dr. Ulrich Grünwald, dem Nationalmannschaftsarzt vom American Football Verband Deutschland, bei uns auf der Website auch. Und der hat in diesem Interview dann aus dem VMAC erzählt von einer Person, die da, also einem Friseur und gleichzeitig auch noch eine Person, die sich wirklich um die finanziellen Angelegenheiten der Spieler kümmert, während und nach der Karriere. Und wir haben dann wirklich gedacht, das könnte doch dieser, wie heißt der, Maurice Kelly sein, genau, der da angesprochen wird in dem Artikel.
Ja, würde passen, ja. Ja, ich denke, dass hier gerade die einzelnen Clubs ganz besonderes Augenmerk drauf haben mittlerweile. Es wird ja immer viel gesprochen darüber, dass man als Footballspieler ein paar gute Jahre hat, wo man Geld verdienen kann. Und wenn das dann vorbei ist, ja, ganz plötzlich jetzt wie im Fall von Ricardo, der jetzt sicher nicht das große Geld verdient hat bis jetzt. Er war ja gerade in seiner Anfangszeit auch bei anderen Teams, der war in San Francisco, ich weiß gar nicht, wo er noch war, er war noch mal kurzzeitig weg und kam dann wieder zurück nach Seattle. Das dicke Geld hat er sicher nicht gemacht und von daher ist es wichtig, dass man Spieler da möglichst drauf vorbereitet, also nicht nur die Psyche während dem Spiel, sondern auch, was passiert, wenn ich eben so einen Unfall habe, ja, und möglicherweise nie wieder Football spielen kann. Er sagt ja auch, er hat, ich fand übrigens sehr, sehr beeindruckend die Pressekonferenz. Da war ja seine Familie noch mit dabei und die Spieler saßen im Zuhörerraum beziehungsweise vom Podest und fand ich sehr beeindruckend, auch wie reflektiert er da über das Ganze gesprochen hat.
Ja, das Er hat mich auch, also ich fand die Pressekonferenz wirklich interessant und ich schaue mir so Zeug eigentlich nicht so gerne an, aber das, wie er sich da verhalten hat und so weiter. Bei den Bears war er übrigens noch 2013.
Genau.
Aber nur Practice Squad für eine Weile, bevor er dann zu uns zurückgekommen ist.
Eine interessante Frage von dem Reporter war auch noch, ob er sich dann mit seinem Gegenspieler, der ihn da so schwer getroffen hat, auch auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, sie hatten am Abend der Verletzung noch im Krankenhaus telefoniert. So war es, glaube ich.
Ja, er hat ihn angerufen.
Genau. Ja. Und er hat ihm auch nie einen Vorwurf gemacht, der einfach gesagt hat, so ist das Spiel, ich bin mir der Gefahren immer bewusst gewesen. Muss man auch erst mal so sagen können, muss man sehr mit sich im Reinen sein und zeigt charakterliche Stärke, finde ich.
Vor allem, ja, Entschuldige.
Ich meine, war ja halt eben eine ganz große Diskussion darüber halt, gerade halt in diversen Fanforen und eben auf Facebook und so weiter, ob das jetzt halt ein illegaler Hit gewesen ist oder nicht. Und ja, da gab es ja einiges hin und her und diverse Meinungen dazu. Und er hat ja eindeutig gesagt, seiner Meinung nach nicht. Also er hat ihn kommen sehen, ein bisschen spät vielleicht, aber er hat ihn gesehen und war halt Pech, das Ganze.
Er hat sogar den Fehler bei sich gesucht. Er hat gemeint, ja, er hätte seinen ersten Gegenspieler, den hätte er früher abschütteln müssen. Und er hätte sich schneller mit diesen Blindside-Hit vielleicht beschäftigen könnten. Ja.
Vor allen Dingen muss man ja eins sehen, wenn man sich die Highlights anguckt von Ricardo Loquet und dann wird einem schnell klar, dass er gerade in seiner Eigenschaft als Special-Team-Player auch den Gegner kaum geschont hat. Ja, er hätte gut und gerne auch auf der anderen Seite stehen können. Von daher hat er das, denke ich, auch ganz klar so gesehen, ja, dass das passiert. Ja, und natürlich war es im ersten Moment, also ich habe es auch live gesehen, war das ein Schock, ja, und man hat zuerst gedacht, ah, muss er eine Strafe kriegen, so ähnlich wie bei dem Hit, den Russell Wilson kassiert hat letztes Jahr, ich glaube gegen Green Bay war das.
Clay Matthews, genau.
Ja, genau, wo man dann auch im Nachhinein sagen muss, ja, passiert, ja, das ist grenzwertig und es kann halt ganz eng zugehen in solchen Situationen, ja.
Aber ich meine, dass halt Lockett jetzt nicht unbedingt halt der harmloseste Spieler gewesen ist, hat man ja auch gesehen halt damals halt beim Beast Track 2, als er halt da, ich glaube, 3 Leute hat er für Lynch weggeblockt gehabt.
Wahnsinn, auf der ja. Strecke. Das ja. zeigt auch wieder seinen Charakter als Spieler. Unermüdlicher ja. Arbeiter auf dem Feld, ja. Vielleicht nicht der bestbezahlteste, aber der
vor allem zeigt es halt auch, dass er halt wirklich auch immer selbst bereit gewesen ist, da halt körperlich reinzugehen und relativ wenig Rücksicht zu nehmen.
Genau,
ja. Ja, also auf jeden Fall besonderer Spieler, scheinbar auch abseits des Platzes, was wir dann nicht so mitbekommen. Ja, kommen wir mal weiter zum nächsten Sommerloch-Thema. Das ist natürlich auch die optimale Zeit für alle möglichen Listen. Und es gibt jährlich die sogenannten Top 100 Players der NFL, wo ich glaube von Spielern gewählt wird. Oder genau. Auch Fans, ne? Oder Spieler, ja.
Meint man, Spieler. Richard Sherman hat da auch Kritik oder Fragezeichen schon gesät, ob es wirklich so ist.
Ja, und ich gebe da ja nicht so viel drauf, aber man könnte trotzdem erwähnen, dass bis jetzt, also ist, glaube ich, noch nicht fertig, oder? Ist es noch dabei?
Noch nicht, nee.
Drei Seahawks sind schon mal drin. Der erste war Baldwin auf 72, dann kam Earl Thomas auf 66, was schon zeigt, wie absurd diese Liste ist. Und jetzt der bis jetzt höchstplatzierte ist Michael Bennett auf 59.
Ja. Ja, vor allem bei Thomas, wenn man sich überlegt, letztes Jahr war er auch in den 20ern oder sowas, bei 21 oder so, wenn ich das richtig erinnere. Also,
er hat einen großen Job gemacht, ja.
Mhm. Keine Ahnung, wie die auf diese Ergebnisse teilweise kommen.
Naja, wie gesagt, ich hätte ihn auch deutlich weiter vorne gesehen, natürlich. Nein, man muss natürlich sehen, dass unsere Defense insgesamt letztes Jahr von den Statistiken her nicht so überragend war, wie wir das zum Beispiel im Jahr waren, wo wir einen Super Bowl gewonnen haben. Ja, das hinterlässt Spuren. Es waren andere Defenses, die ihre Spuren hinterlassen haben. Und von daher.
Jetzt ist es bei Meckern auf hohem Niveau.
Ja, es ist auch so ein bisschen. Haben nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen oder sonst was. Ich weiß es ja auch nicht, dass, wenn da die NFL-Spieler selbst abstimmen, dann die wissen ja eigentlich mit am besten, dass man auf so Statistiken nichts geben kann. Also, ja, oder nicht zu viel.
Übrigens auch gar nicht. Also das sind alles Spielereien. Wichtig ist auf dem Platz, ja. Alles andere, wie das, was uns ja noch erwartet jetzt, wenn die Liga dann losgeht, wenn die Fantasy-Ligen losgehen, dann drehen sie ja wieder völlig durch und wir kriegen von 1000 Kommentatoren und angeblichen Football-Experten Listen von den besten Spielern. Was total irre ist, also das ist halt der Hype in Amerika und die freuen sich halt an sowas und ja, wem es gefällt, der soll sich's reinziehen.
Ja, es funktioniert ja, wir reden ja jetzt auch so ein bisschen drüber. Eine andere Liste ist die, von denen hat ich noch nichts gehört, Max hat das erwähnt, ne? Ich glaube, du warst das mit den...
Ja, die habe ich gestern zufällig gesehen, ja.
100 Most Famous World Athletes.
Genau, also die 100 bekanntesten Sportler und Sportlerinnen der Welt bei ESPN.com. Auf Platz 1 ein Fußballer, Cristiano Ronaldo. Ich glaube, in den Top 5 haben wir 3 Fußballer. Auf Platz 3 Lionel Messi und auf Platz 4 Neymar. LeBron James ist der Zweitplatzierte, Roger Federer der Fünftplatzierte. Der erste Footballer kommt auf... Na, jetzt muss ich erstmal runterscrollen.
Sind das aktive Sportler?
Aktive Sportler, genau, ja.
Der erste dann wird es Peyton Manning sein, schätze ich mal, oder?
Cam Newton ist auf Platz Peyton. 32. Peyton Manning auf 38. Also das zeigt schon fast, die Liste ist relativ, ja, ist natürlich Ist ja subjektiv.
Cam Newton ist auf 32.
Ist ja, der erste Footballer in dieser
Liste. Da geht mir schon wieder der Puls hoch.
Nee, das macht aber Sinn. Wenn es jetzt ums, ja klar, wenn es ums letzte Jahr ging, wenn ihr überlegt, absolut, über wen wurde am meisten geredet, das war mit Sicherheit Cam Newton, im Positiven wie im Negativen. Und ich glaube, Peyton Manning hat ja keine besondere Saison gehabt. Der wurde am Ende, kam der nur nochmal auf, weil er quasi zurückgetreten ist und weil er den Super Bowl gewonnen hat.
Okay, dann haben wir Cam Newton und Peyton Manning. Und wer tippt ihr, ist auf Platz 3, wenn ihr jetzt die Herangehensweise von Jörn wählt?
Da müsste Beast Mode eigentlich kommen,
oder? Ich würd sagen Tom Brady, allein wegen den Deflategate und was weiß ich, wo er auch in den Nachrichten war.
Ist Odell Beckham.
Ja, okay, macht Sinn. Der hätte man, genau, hätte man eigentlich ein bisschen früher noch sehen müssen, also vor Manning. Weil der hat ja wirklich auch wieder Bombensaison gespielt.
Stimmt. Spannend jetzt. Drew Brees ist der Nächste auf Platz 44. Dann kommt Russell Wilson auf Platz 49, der erste Seahawk. Und Tom Brady erst auf 52. Das ist jetzt wieder für uns dann...
Kleine Genugtuung.
Kleine Genugtuung.
Ganz klein.
53 Aaron Rodgers. Marshawn Lynch, wo tippt ihr, wo seht ihr den?
80.
Das blaue geraten, 80, höher ein bisschen.
99.
In die andere Richtung höher. Entschuldigung.
Das andere höher.
Das bessere höher. Okay. Das bessere höher.
Na dann 60.
Ja, fast 61, genau. Ja.
Im Übrigen, nur um das zu erklären, der ESPN hat dann eine bestimmte Formel erstellt, die kombiniert das Gehalt, die Werbeverträge mit dem Social Media Following, also wie viele Follower die haben, und die Google Search Popularität, also wie oft so Leute gesucht wurden. Also ja, das geht halt so ein bisschen nach Bekanntheitsgrad. Und ist klar, die Footballer sind da nicht so weit oben, weil das sind ja keine, in dem Sinn keine... Ich meine, Fußball oder so ist halt wesentlich populärer, Basketball auch, als Football.
Vor allem halt bei Wilson, gerade was Wilson betrifft in dem Fall, wenn das Gehalt damit reinspielt.
Ja, und Chiara.
Ja. Ganz spannend ist auf Platz 8 ein Kandidat, den wahrscheinlich keiner von uns kennt, Virat Kohli. Was macht der?
Ist der Polo? Das ist hier... Was spielen die, wie heißt das, wo die mit den, das Baseball, aber das andere Baseball, wo die Cricket. Spiele drei Tage, genau, wo die Spiele genau, drei Tage.
Cricket, das andere Baseball.
Der aus Pakistan oder Indien.
Kann gut sein, Moment. Jedenfalls steht hier was von Bollywood's Biggest Star.
Ah, Inder wahrscheinlich, ja.
Mit Sicherheit dann, ja.
Ja, also es ist sehr, sehr bunte Liste auf jeden Fall. Schön.
Ja, man muss sich ja auch mal vor Augen führen, also Cricket ist ja schon allein jetzt nur Indien und Pakistan und so weiter, aber da gibt es ja unheimlich viele Einwohner und da ist das ja extrem populär. Also das macht dann schon Sinn, auch wenn es im Rest der Welt halt nicht so verbreitet ist.
In Australien auch noch? Spielen die das nicht auch noch?
Ja, bestimmt wieder überall, wo die Briten so ein bisschen
Commonwealth starten. Ne?
Ja. Was mich überrascht ein bisschen, ist, dass überhaupt kein Baseballspieler in den Top 20 ist. Ich meine, Baseball ist ja auch in Asien sehr verbreitet.
Na gut, ja. A-Rod wahrscheinlich irgendwo, oder?
Müsste ich jetzt durchsuchen. Nö, auf die Schnelle. Sehe ich ihn nicht in
Top 50. Bryce Harper, Mike Trout, David Ortiz, Robinson Cano, Miguel Cabrera, Tanaka, Pujols und Kemp. Aber alle 71 bis 100. Also eher in den unteren Regionen.
Ja, Mike Trout hier. Ja,
ja. Na gut, auf jeden Fall.
Spannende Liste.
Schöne Spielerei, verlinken wir euch auch in den Shownotes, wenn ihr da reingucken wollt. Was anderes, was ich nur erwähnen wollte, Steve Largent, Football Live, also eine Reportage über den ehemaligen Seahawks-Spieler Steve Largent. Die haben wir vor einer Weile, glaube ich, schon mal erwähnt. Die gibt es jetzt auch auf Seahawks.com, wenn wir euch auch verlinken. Absolut sehenswert. So eine kleine Geschichtsstunde. Weil die wenigsten dürften den Seahawks schon gefolgt sein, als er noch aktiv war.
Ja, total. Also kriege ich gerade eine Gänsehaut. Das ist ja wirklich was, das kannst du ja nicht erfinden, ne? Solche Geschichten. Das ist ja wirklich, ich will da jetzt nicht schon zu viel verraten, weil da wirklich, wer die Geschichte um Steve Largent jetzt nicht kennt, Für den ist es dann so ein bisschen überraschend, gerade was dann passiert, wenn er von seiner Verletzung zurückkommt. Ja, dieses, was das Leben für Geschichten schreibt, ist echt irre.
Ja, das muss ich sagen, das war halt Gänsehaut. Auch so das Ding, wo ich gesagt habe, ja, das ist was.
Sowas, dann ja, denkt man, der Sport schreibt sowas, ja.
Ja.
Halt, die einzige halt Verbindung, die ich jetzt mal sagen möchte dazu, ist halt Steve Largent, Russell Wilson, beide von wegen, ja, zu klein, werden niemals irgendwie vernünftig Football spielen können.
Ja, ja.
Da zeigt sich wieder, Seattle holt sich immer genau die richtigen Spieler.
Und falls euch der Name halt nichts sagt und so, was ja durchaus sein kann, der Mann hat fast seine komplette Karriere von 76 bis 89 für die Seahawks gespielt, hat insgesamt 200 Spiele für uns gemacht, über 13.000 Yards Receiving, 100 Touchdowns, ist im Ring of Honor, die Nummer wurde zurückgezogen, 7-mal im Pro Bowl, ja, klasse Spieler einfach.
Man sagt,
als er die Liga verließ, seine Karriere beendet hat, war er, glaube ich, der Stat-Leader in allen Bereichen, die ein Receiver haben kann. Ja,
ja, und natürlich halt NFL Hall of Fame ist da auch mit drin.
Ja, genau. Und die Experten sagen, hätten die Receiver damals schon Handschuhe benutzt, so wie sie heute benutzen, dann wären seine Stats noch viel weiter explodiert. Ja, weil das eine große Unterstützung ist, ja, und eine große Hilfe. Die kleben ja zum Teil am Ball. Wenn die damals sowas schon gehabt hätten, hätte es vielleicht schon im Super Bowl geklappt.
Was ich halt noch sagen möchte dazu, halt ganz allgemein halt, ich habe eine Bekannte halt aus Seattle, die hat mir erzählt halt, damals 76 ist sie halt gerade in der Highschool gewesen und als dann eben halt es hieß, ja, Seattle bekommt ein Football-Team. Da sind natürlich halt dann auch die ganzen Sportler, also halt ist die Blagent und so weiter, halt alle durch die ganzen Highschools gezogen, von wegen, hey, wir sind hier das neue Team für Seattle und wir wollen, dass die unsere Fans werden, so ungefähr. Und ja, seitdem ist sie halt natürlich auch logischerweise, wie so ziemlich jeder, glaube ich, aus Seattle, Riesenfan der Seahawks.
Ja. Also wie gesagt, schaut es ruhig an, ist großartig. Ansonsten könnte man noch kurz erwähnen, Walter Thurman, der Dritte, tritt zurück, bekannt wegen seinen extravaganten Outfits und weil er Super Bowl.
Der dritte tritt zurück.
Walter Thurman the Third.
Zusammen mit RG3.
Retires, whatever.
Yes, also er tritt zurück, war Super Bowl Champion mit den Seahawks, hat von 2010 bis 2013 für uns gespielt. Nach dem Super Bowl Sieg, ist er dann zu den New York Giants gegangen für ein Jahr und dann zu den Eagles und jetzt mit 28 Jahren beendet er seine Karriere. Er hat halt viele Probleme mit seiner Gesundheit gehabt, also mit seinen Verletzungen. Kam deswegen auch bei uns am Anfang nicht so ganz in Tritt. 2013 war dann eigentlich sein großes Jahr, als wir auch den Super Bowl gewonnen haben. Der war am Anfang zwar suspendiert, für 4 Spiele kam dann und hat Brandon Browner ein bisschen ersetzt, der ja ein kleines Formtief hatte. Und klar, dann unsere Secondary in dem Jahr war natürlich großartig mit Browner, Sherman, Chancellor, Thomas, Byron Maxwell und eben Walter Thurman. Und auch in der Postseason ist er dann eingeschritten, weil Browner ja suspendiert war und hat dann da auch gespielt. Danach
haben sich sehr gut ergänzt als Suspendierte und Einspringer gegenseitig und ja, haben auch privat wahrscheinlich ähnliche Dinge gemacht, um suspendiert zu werden.
Ja. Ich meine, das hilft dann natürlich, wenn man sich halt immer abwartet, bis einer suspendiert ist, halt, um sich nicht um den halt Startplatz zu streiten.
Ja. Fair geht vor, ne?
Walter Thurman wird mir immer in Erinnerung bleiben als der Spieler mit dem schicksten, mit dem besten Style im Team. Ich glaube, der hat immer total verrückte Outfits getragen. Das war doch der.
Ich hab ein Bild vor Augen, wo er mit so grauer Weste und schicken Schuhen und so einer Taschenuhr und einen Stock, also so ein Laufstock und dann hat er noch einen Zylinder auf.
Herrlich.
Ja, also der war sehr großartig. Tollen Style gehabt.
Er hatte doch auch manchmal so Pelz an, ne?
Ja.
Da hat er mich, als beim Super Bowl-Spiel von uns, wo wir gewonnen haben, da war doch das mit Joe Namath, oder? Der kam doch da im Pelz und hat den Münzwurf zu früh gemacht.
Ja.
Da musste ich spontan an seinen Pelz denken. Der hat doch auch so eine Jacke angehabt.
Ja. Also wie gesagt, keiner der ganz großen Leistungsträger, aber hey, er hat den Super Bowl mit uns gewonnen und naja, beendet jetzt mit 28 Jahren.
Style und das Geld jetzt.
Genau.
Er hat Style und das Geld, genau.
Und dann ist Sommerloch, reden wir noch über jemand anderen. Sascha hat das vorhin erwähnt, dass das gerade durch die Medien gegangen ist. Steve Rabel hat Geburtstag und jetzt erklärt doch mal jemand unseren Hörern, wer Steve Rabel ist.
Gut, dann würde ich sagen, mache ich das einfach. Steve Rabel dürfte, glaube ich, am bekanntesten einfach sein als der Announcer, also der Stadionsprecher für die Seahawks. Ich denke mal, jeder hat seine Stimme irgendwo schon mal gehört, wenn man sich halt diverse Highlight-Videos und Ähnliches anguckt. Und was halt erwähnenswert ist, was die wenigsten noch nicht wissen, ist, dass Steve Rabel tatsächlich damals halt von 76 an auch als Spieler bei den Seahawks aktiv gewesen ist. Auch als Receiver war sozusagen der andere Steve halt neben Steve Largent, den wir vorher schon erwähnt haben.
Ja, er kommt halt nicht auf 100 Touchdowns, sondern nur auf 3. Aber
immerhin.
Aber eins hat er Steve Largent voraus. Er hat einen Super Bowl-Ring. Den hat er nicht bekommen von den Seahawks.
Na, ja. Schau an, guck.
Man kann nicht alles haben.
Ja. Steve Rabel, die bekanntesten Zitate, was fällt euch ein?
Holy Catfish.
Holy Catfish!
Catfish. Das aktuellste ist ja It's Christmas in Minnesota, wo das Field Goal vorbeiging. Und dann gab es die Radioeinspielung It's Christmas in Minnesota.
Ja. Oh, baby, it's Christmas in Minnesota!
Mir fällt der Super Bowl ein, 48, als das Spiel gelaufen war. 12s, they're bringing the trophy home.
12s, they're bringing the trophy home. Your Seahawks, Super Bowl 48 Champions.
Ja,
Your Seahawks, Super Bowl 48 Champion.
Ich habe halt immer noch seinen Kommentar halt zum Beastquake im Ohr, auch wenn ich den jetzt nicht so perfekt zitieren kann.
Oh my word! A 67-yard run! Marshawn Lynch, unbelievable!
Ja, das...
Er ist auch immer mit vollem Herzen bei der Sache.
Ja, also er hat auch so es gibt ein Interview mit ihm jetzt halt eben zu seinem Geburtstag und so weiter, das können wir vielleicht auch verlinken später mal. Wo er halt auch davon wegen, ja, er ist halt absoluter Seahawks-Fan, er ist 12 mit Herz und Seele dabei und er sagt auch wegen, er glaubt nicht, dass er irgendwie in der Lage wäre, halt einen Football-Kommentar auf einer neutralen Ebene zu machen. Das dürfte für ihn sehr, sehr schwer werden, wenn.
Das können wir vorstellen.
Ein Glück, dass er für die Seahawks arbeitet.
Ja,
genau. Und da genau heute am Tag der Aufnahme, also dem 2. Juni, sein 62. Geburtstag ist, einfach mal an der Stelle von uns Happy Birthday, Happy Steve. Birthday.
Wer stimmt an?
Are you kidding me?
Nein. Wir wollen uns Hörer ja nicht verkraulen, wo wir erst in der Hälfte der Sendung sind. Denn jetzt kommen wir zum
Competition Wednesday. Das Thema der Woche.
Obwohl, genauer gesagt, ein Thema der Woche haben wir diesmal nicht, sondern gleich einen ganzen Haufen der Themen. Und wir beginnen so ein bisschen mit Erinnerungen. Und zwar hat Tobi dieses Thema mit aufgebracht, unser erstes Mal im Klink, so wie wir denn überhaupt mal da waren. Ich war noch nicht in Seattle, habe da noch kein Spiel gesehen. Aber bei ein paar Leuten von euch war das ja anders.
Ja, ich hole mal ein bisschen aus vielleicht.
Der alte Mann holt aus.
Genau, der alte Mann holt aus. Damals, als ich noch jung war, früher. ich habe ja, muss ich ja gestehen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber im Podcast bestimmt noch nicht, ja. Eigentlich waren meine Sympathien früher nach Chicago verteilt. Und das kam so, dass 1985, als die Bears Super Bowl-Sieger wurden, haben die ersten Footlocker in Deutschland aufgemacht oder zumindest bei uns in der Gegend. Und da habe ich eine Jacke gekriegt mit NFL-Logo und allem Pipapo, wo drauf stand Super Bowl Champion 85 Chicago Bears. Ja, hatte damals für mich keine Bedeutung, weil ich noch nicht mal wusste, was Football ist. Aber so bindet man die kleinen Jungs, ja. Und das ist irgendwie haften geblieben. Also ich habe, als ich mich dann für Football interessiert habe, immer so ein bisschen nach Chicago geguckt, was auch an meiner Affinität zu den Bulls damals lag. Also ich habe Michael Jordan, Pippen und so weiter, das habe ich mir immer angeguckt. Und so war das so ein bisschen bei der Stadt dabei. Bin dann 2011 zu meiner Familie rüber. Also ich habe auch Cousinen, Cousins, Onkel, Tante in Amerika. Die wohnen in Bremerton, das ist ganz in der Nähe. Und die sind alle Seahawk verseucht.
In der Nähe von Seattle.
Genau, ja. Und ja, ich habe dann eben erzählt, ja, dass ich für Chicago bin. Und die haben dann gesagt, ja, das werden wir ja mal sehen. Komm mal rüber und dann reden wir darüber. Ja, ich also rüber. Das war kurz vor Weihnachten 2011. Und an Weihnachten habe ich ein Trikot gekriegt von den Seahawks und Karten. Denn am Weihnachtstag, am 24.12., haben die Seahawks gegen die 49ers gespielt. Also war mein erstes und bisher leider einziges Spiel das Derby sozusagen. Ich habe damals gedacht, ja, okay, die haben natürlich viel erzählt, lautes Stadion und super Stimmung und hast du dich gesehen? Und ich habe gedacht, ja, erzählt ihr mal, ich bin Fußballstadion gewohnt aus Deutschland, wird schon nicht so schlimm sein. Ja, wir sind dann da los nach Seattle mit der Fähre rüber und ja, hast du schon gesehen, Tailgating Richtung Stadion bei den Mariners vorbei und dann ging es ins Stadion rein und das war schon Hammer. Also allein, wie groß das halt ist und wie gigantisch halt in Amerika alles ist, ja, das ist halt schon ein Unterschied. Wir sind da rein, haben uns die Sitzplätze gesucht, ja, ganz guter Dinge und dann wurde das laut. Ja, und das ist eine Lautstärke, die kannst du eigentlich nicht, also ich zumindest habe die in einem anderen Stadion oder in einer anderen Sportarena nicht nochmal gefunden. Ja, das ist irre. Ja, das trifft dich und dann hat es mich getroffen. Und ja, wie ich es geschrieben habe, ich glaube, ich habe es in dem Beitrag, den ich damals geschrieben habe, habe ich mich verknallt, Hals über Kopf, ja. Was gar nicht so einfach war, denn Travis Jackson war damals noch Quarterback. Also es war wirklich hartes Brot zum Teil. Und aber Klink ist einfach was ganz Besonderes und ja, es hat mich einfach mitgerissen. Und wir kamen darauf eigentlich. Ich habe mir quasi in Vorbereitung heute zu dem Podcast habe ich mir die Highlights nochmal angeguckt von damals. Mir ist heute erst eigentlich aufgefallen, dass wir das Spiel damals verloren haben. Ich bin bis vor zwei Stunden davon ausgegangen, das Spiel, was ich live gesehen habe, haben wir gewonnen. Nein, es war 19-17 Niederlage. Ja, wie man die Dinge doch manchmal so gar nicht so richtig wahrnehmen will. Und es war damals, wo wir den Bogen jetzt wieder spannen auf heute vielleicht, das erste Spiel von Ricardo Loquette. Er hat damals diese 44-Yard-Pass gefangen und es war sein erster Profi-Catch. Ja, so war das damals.
Den Catch hat er, glaube ich, auch in einem Artikel auf The Players Tribune mal beschrieben, seinen allerersten Catch. Das war, als es auch darum ging, wie diese unglückliche Super Bowl-Niederlage zustande kam. 2015 Anfang. Aber ich kann dir auch aus meiner Erfahrung total zustimmen da. Mein erstes Mal im CenturyLink Field war 2013, ich weiß, irgendwann im Oktober. Und zwar war es das Motherland Game, also das Spiel, wo sich dann viele Seahawks-Fans auch aus anderen Städten, aus anderen Ländern in Seattle zum Tailgating treffen. Und da war ich dann auch dabei. Damals noch über den UK Seahawkers Fanclub, weil es den Deutschen da noch nicht gab. Und das war ein totaler Overflow. Es war viel zu viele Eindrücke für mich. Ich kam dort an, dann hatten wir Tailgating. Ich hatte gleichzeitig noch einen Field Pass, das heißt, ich durfte vor dem Spiel aufs Spielfeld, musste dann das Tailgating verlassen, habe dann notdürftig noch schnell mich ein bisschen ausgestattet mit Barbecue und was alles da war und bin dann zum Field Pass gegangen und habe dann leider in der Hektik meine Gruppe verpasst. Das heißt, habe es nicht aufs Spielfeld geschafft und war dann total schockiert und total enttäuscht und habe gedacht, okay, was mache ich jetzt? Bin dann einmal ums Stadion drumherum gelaufen, drin war ich ja schon mit meinem Ticket und habe mich dann irgendwie an einem Ordner vorbei gebettelt aufs Spielfeld drauf. Ich weiß auch nicht, wie ich das damals geschafft habe. Ich stand dann ohne ohne Aufkleber, den man braucht, um aufs Feld zu kommen, stand ich auf dem Spielfeld. Und dann habe ich gebangt, wie lange geht es jetzt gut? Und es ging wirklich 20 Minuten gut. Und dann kam auf einmal ein Sicherheitsbeamter und hat mich gefragt, warum ich denn keinen Aufkleber habe. Hat mich erstmal rausgeführt. Und dann standen wir bei diesem Ordner, der mich durchgelassen hatte. Und dann hat der Sicherheitsbeamte den Ordner gefragt, warum ich denn durchgekommen bin, ohne einen Aufkleber zu haben. Und dann hat der Sicherheitsbeamte, hat der Ordner den Sicherheitsbeamten angelogen und hat gesagt, mein Aufkleber sei einfach abgefallen. War total lieb von ihm. Das Problem war bloß, ich habe ihm davor schon erzählt gehabt, dass ich gar keinen Aufkleber hatte. Das heißt, der Sicherheitsbeamte wusste genau Bescheid, dass er gerade belogen wurde. War eine etwas peinlichere Situation. Ich bin dann rausgeflogen, erstmal nicht aus dem Stadion, aber vom Feld runter. Stand dann da aber mit einem anderen Steward, der Leute aufs Spielfeld begleitet hat, und der hat mir dann, weil er einfach so nett war, hat mir noch einen Aufkleber gegeben, und so bin ich dann endgültig am Ende doch noch aufs Spielfeld gekommen, konnte mir das Aufwärmen ansehen, wirklich 2, 3, 4 Meter weg von den Spielern, war total fasziniert, mit der Kamera alles festgehalten, was geht, und danach das Spiel natürlich, war gegen die Tennessee Titans, war ein recht deutlicher Sieg. In Erinnerung bleiben mir noch zwei Dinge. Eine Interception von Richard Sherman und das zweite war, Steven Hauschka hat einen Kickoff gemacht und hat danach den Returner zu stoppen versucht. Was wirklich in die Hose ging, er wurde so weggehauen, dass er, glaube ich, nicht mehr spielen konnte an dem Tag. Gibt es, glaube ich, auch 1, 2 witzige GIFs oder Videos davon. Das war so meine erste Erfahrung. Ein Tag voller Eindrücke und alles so ein bisschen durcheinander, aber ist noch viel im Kopf geblieben. Aber der zweite Besuch im Central Link Field dann ein paar Wochen später zum Playoff-Spiel gegen die New Orleans Saints, der war dann schon einer, der war noch ein Tick greifbarer, weil ich mich einfach an mehr erinnere, weil nicht mehr ganz so viele neue Einflüsse da waren.
Was mich jetzt mal interessieren würde, als jemand, der noch nicht dort war, ihr wart ja dann nicht das Spiel über am Spielfeldrand oder so. Wo hast du nur gesessen, wenn du jetzt zweimal da warst? Max, also hat man, weil ich denke mir, das Stadion geht ja doch relativ weit hoch, so an den Seiten, an der Haupt- und Gegentribüne. Und wenn man irgendwo oben sitzt oder so, sieht man da so viele Details. Gerade beim Football muss man ja auf so viel achten. Und bekommt man das mit?
Ist echt schwierig. Ich saß bisher immer nur auf dem 300er Rang, weil einfach, ich bin ein sparsamer Schwabe irgendwo doch.
300er Rang heißt?
Das höchste, ja, also das höchste Level. Und da hat man, also das Stadion ist sehr steil von den Tribünen, man hat schon fast eine Vogelperspektive. Die Details, die kleinsten Details sieht man, ein Holding wird man wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut erkennen oder jetzt eine Face Mask. Aber man sieht schon das Spiel immer noch ganz gut, ja. Also im Prinzip wie TV-Kamera dann, ja, von der Ansicht. Nur ein bisschen weiter weg vielleicht, ja. Also man sieht wirklich von jedem Platz auf dem Spielfeld im Stadion richtig gut. Empfehlenswert ist natürlich, wenn man sich dann unten ins 100er Level, also ins niedrigste Level mal reinsetzt oder reinstellt und da dann wirklich ja, die Atmosphäre richtig spürt. Auf den Tribünen weiter oben hat man dann aber dafür das Beben gespürt. 2014 war es Anfang, Playoffs gegen die New Orleans Saints. Da hat Marshawn Lynch auch so einen Beastquake-Run gehabt. Nicht der berühmte aus dem Playoff-Spiel gegen die Saints ein paar Jahre davor, aber da hat es auch wirklich gebebt, da hat die Tribüne wirklich gewackelt.
Das muss schon faszinierend sein. Dieses Jahr fahren hier, glaube ich, auch einige Leute hin. Also falls irgendjemand unserer Hörer diese Saison nach Seattle fährt, dann meldet euch einfach bei uns, wenn ihr wieder zurück seid, und dann können wir euch auch kurz in den Podcast holen. Dann könnt ihr vielleicht ein bisschen von euren Eindrücken erzählen, weil ich finde das immer cool. Es gibt ja doch sehr viele, die es vermutlich nie dorthin schaffen werden. Und einfach, um so ein bisschen an diesem Erlebnis teilzuhaben. Also wie gesagt, falls ihr das mal macht, meldet euch einfach bei uns und dann holen wir euch mit in die Sendung. Da könnt ihr so ein bisschen davon berichten.
Und wenn ihr Mitglied Zeit habt ihr natürlich auch noch diese Chance, diesen Field Pass, den ich angesprochen habe, zu bekommen. Ist natürlich eine limitierte Anzahl. Es kann nicht jedes Mitglied sofort versorgt werden, aber melden lohnt sich trotzdem, weil wenn man dann mal unten am Spielfeld dran steht, dann hat man es wirklich geschafft.
Ja. Da bin ich ja echt ein bisschen neidisch.
Ich melde mich dann, wenn es bei mir klappen sollte dieses Jahr. Ist im Augenblick alles noch in der Planung, aber mit ein bisschen Glück wird das was, dass ich wahrscheinlich Ende Oktober, Anfang November irgendwie drüben sein werde.
Du wirst es nicht bereuen.
Ja. Auf jeden Fall nicht, vor allem halt nicht da, ich halt durch viele Karten nichts bezahlen muss.
Oh, ja, dann ja. Erst recht nicht.
Dann erst recht nicht. Ja, sowieso, jetzt sowieso, ja. Das war auch witzig. 2013, da war der Super Bowl-Titel noch nicht realisiert. Habe ich gezahlt für mein Ticket im 300er Level 55 Euro, ja, also fast Spottpreis im Vergleich zu was man heute dann in Richtung 200, also $200 zahlt schon, ja, für das höchste Level. Naja, so ist es. Das sind eben die Abstriche, die man machen muss, wenn man erfolgreich ist.
Ja, natürlich, der Run auf die Karten ist jetzt auch relativ groß, weil doch durch den Erfolg der Seahawks viele Fans auch auf den Bandwagon aufgesprungen sind. Aber was ist das überhaupt? Oder was ist der Bandwagon und was haltet ihr davon? Was wird euch veranlassen, vielleicht auch vom Bandwagon abzuspringen?
Sagen wir es mal so, Bandwagon ist für mich einfach eh immer eine sehr zwiespältige Sache, weil halt, nur weil halt jetzt das Team erfolgreich ist, klar, kommen natürlich viele Fans dazu, aber ist es deshalb Bandwagon? Also, ich habe da mal ein interessantes Zitat gesehen, was dem ich auch zustimme, halt, Bandwagon hat nichts damit zu tun, wann man jetzt anfängt, halt dem Team zu folgen, sondern eben Bandwagon sind halt die Leute, die halt eben abspringen, halt, sobald es eben zu Misserfolgen führt. Sobald es halt eben dann nicht mehr das erfolgreiche Team ist, sondern halt, wenn dann wir wieder halt, ich sag mal, auf einem wahrscheinlich weiter guten Niveau spielen werden, aber nicht mehr unbedingt halt zwangsläufig jedes Jahr in den, zumindest in den Playoffs sind.
Ja, stimme ich absolut zu. Ich sehe das genauso. Und dann ist es auch noch eine Sache, wir leben hier in Deutschland und wir sind nicht mit dem Sport aufgewachsen. Irgendwie müssen wir zu der Sportart American Football gekommen sein. Und ich kenne wenige Fans, die sich jetzt sagen, boah, geil, die Tennessee Titans haben eine 2-14-Saison gespielt. Ich glaube, die sind ab jetzt mein Lieblingsteam. Also kenne ich relativ wenige Leute, beziehungsweise gar keine. Und deswegen ist es wahrscheinlich einfach normal, dass man sich dann die Teams sucht, die auch erfolgreich sind. Und wenn sie erfolgreich sind, dann spielen sie meistens auch attraktiv. Und das war bei den Seahawks ja auch in den letzten Jahren so. Deswegen war da eben auch ein Boom. Und von diesem Boom haben wir als Seahawkers auch profitiert, weil wir dadurch eben aus dem Fanclub auch gründen konnten. Ja? Sonst wären wahrscheinlich nicht die benötigte Menge an Leuten zusammengekommen, um den Fanclub zu gründen.
Ich finde diese Diskussion auch sehr müßig und viele Leute sind dann auch so ein bisschen eingeschnappt oder so, sagen, ihr seid ja alle nur Modefans. Ich glaube, mit Modefan kann man das einigermaßen gut übersetzen, ne, was damit gemeint ist quasi. Aber es ist halt einfach so, die Seahawks sind momentan erfolgreich, über die Seahawks wird viel berichtet, man bekommt viel über die mit und die haben ja auch durchaus manchmal eine interessante Art zu spielen, wenn du dann so Leute siehst wie Russell Wilson, der halt so die etwas andere Art Quarterback ist, sehr intelligent erscheint und super Pässe spielt, gut aussieht. Oder du hast einen Marshawn Lynch gehabt die letzte Zeit, der halt auch einen sehr auffälligen Spielstil hatte. Natürlich zieht das die Leute an. Also ich habe da durchaus auch Verständnis und ich gebe ja auch zu. Für mich war auch eigentlich eine Marshawn-Lynch-Aktion der Auslöser, weswegen ich mich am Ende dann für die Seahawks entschieden habe. Also war sie jetzt noch nicht so erfolgreich, aber dennoch, ja.
Das ist ja auch nichts, wo man sich jetzt für rechtfertigen muss, finde ich. Ja. Nein. Es ist einfach so. Und wenn man dann jetzt noch diese andere Frage von dir nimmt, was müsste und was würde uns dazu veranlassen, vom Bandwagon abzuspringen? Ich glaube, gar nichts. Auf keinen Fall. Frage ich am besten mal Tobias, der ist Fußballfan vom FC Kaiserslautern, ja.
Das war ja klar.
Du krebst da in der zweiten Liga rum. Entschuldigung, ja. Ich bin jetzt mit VfB. Ich
erwarte jetzt gleich. Wir verstehen uns, Max.
Aber es ist trotzdem kein Anlass, jetzt nicht mehr Fan zu sein, oder?
Also, ja, ich finde, wie Jörn das gerade schon gesagt hat, also, ja, das ist ja Modefan. Modefans sind meistens in südlicheren Regionen, bei Bayern oder so. Naja, okay, aber das führt zu weit. Nein, ich denke, für mich persönlich ist es so, ich bin Lautern-Fan, ich komme aus der Region. Ja, mein Vater hat mich mit ins Stadion genommen. Damals haben wir gegen Homburg gespielt, vor 20.000 Zuschauern. Ja. Da war ein Sieg gegen Homburg das höchste der Gefühle. Glücklicherweise wurden die dann Meisterpokalsieger, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Das heißt, ich habe die Hochzeit mitgekriegt. Wir sind dann abgestiegen, wieder aufgestiegen, deutscher Meister. Ich glaube, die Geschichte kennt jeder. Und mittlerweile krebst man halt seit, ich weiß es jetzt gar nicht, gefühlten 50 Jahren in der zweiten Liga rum. Aber würde ich deswegen meinen Verein verlassen? Nein, natürlich nicht. Ja, das ist kommt überhaupt nicht in Frage. Man gewöhnt sich an alles, auch an zweite Liga. Aber nein, nicht wirklich. Aber nein, du hast eine Bindung zu einem Verein und das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied. Du hast ja in Amerika in den Ligen keinen Auf- und Abstieg. Das heißt, wenn du gut bist, kannst du Titel gewinnen. Bist du schlecht, dann bist du immer noch in der Liga und du hast keine Angst davor, dass du absteigst. Ja, irgendwo in einer schlechteren Division zum Beispiel weiterspielen musst, da es ja nur die NFL gibt, dann gibt's halt College und Highschool, aber da gibt's keine zweiten Ligen. Das ist ja in Amerika grundsätzlich so, auch bei der NHL, beim Eishockey. Ja, die haben ihre American Hockey League und was sie alles drunter haben, aber du kannst zwischen den Ligen nicht absteigen.
Das Schlimmste, was dir dann passieren kann, ist ja in Anführungsstrichen, dass du einfach eine Durststrecke erlebst, wie die New York Jets-Fans jetzt wahrscheinlich viel erzählen können oder die Cleveland Browns-Fans. Und irgendwann, das ist das richtig Tolle, irgendwann ist diese Durststrecke vorbei und dann geht es aufwärts. Ja, dann kommt Browns. Der Spieler. Ja, außer, Entschuldigung, ja.
Ja, Cleveland ist ja wirklich richtig bitter. Also du hast ja nicht nur ein Team, was jetzt, sagen wir mal, nicht so erfolgreich spielt. Also die haben ja wirklich richtig viel verloren. Das ist ja richtig bitter schon alleine an sich. Aber die haben auch ein Händchen dabei, sich Spieler rauszusuchen, die auch echt eine dermaßen schlechte Entwicklung nehmen oder wirklich einfache Knalltüten sind. Number One Picks, die dann richtig in die Hose gehen. Ich habe letztes oder vorletztes Jahr habe ich ein Video gesehen, was einer im Stadion gedreht hat. Der hat einen Kumpel, also beides Browns-Fans, und er hat seinen Kumpel gefilmt. Ich weiß nicht, ich glaube, es war das Spiel gegen Baltimore Ravens. Das ist ja so ein bisschen Derby, glaube ich. Ne? Kann das sein?
Ja.
Und da haben die doch den Ball irgendwie zurückgetragen in die Endzone Baltimore in der letzten Sekunde und das Spiel noch gewonnen. Und der ist schier gestorben. Für den war der Höhepunkt, wäre ein Sieg gegen Baltimore das Größte gewesen. Und die haben es mal wieder versaut. Ich glaube, der hat sein Trikot zerrissen und war die Woche drauf wieder da. Das ist richtig heftig. Aber das sind auch Fans, ja. Respekt vor jedem Browns-Fan, der da Jahr für Jahr wiederkommt.
Was das Ende von Durststrecken anbetrifft, ich meine, da werden wir jetzt in der NFL halt mal sehen können, was halt mit Jacksonville und gerade auch mit Oakland auf uns zukommt. Stimmt. Haben ja viele relativ große Hoffnungen halt jetzt nach dem Draft, dass da auf einmal halt wirklich halt auch Anwärter auf Division-Siege dastehen auf dem Feld. Und wenn man sich anguckt, wo die letzten Jahre gespielt haben, ist das halt schon was halt eben zeigt, wie schnell das gehen kann.
Jan und ich haben nicht auch schon so halt
Stopp. Was ist denn nun? Ein Störsignal?
Der Sender ist im Eimer, fürchte ich.
Wie ist das möglich?
Apparate von Menschen für Menschen gemacht, Robin. Niemand ist unfehlbar. Eine Lektion, die wir hinnehmen müssen.
Besser?
Ja, super.
Ja. Okay, ich steig nochmal ein. Ja, da hatten Jörn und ich uns letzte Saison am Ende auch schon drüber unterhalten über die Jacksonville Jaguars, dass die jetzt fast schon ein bisschen in der Bringschuld sind, weil sie eben seit Jahren da die Talente an Land ziehen. Und irgendwann jetzt sollte dann auch was rauskommen dabei.
Ja, also für mich auch ganz heißer Kandidat. Die haben einige gute Spieler geholt und richtig gut gepickt immer wieder. Ich denke, dass da richtig was geht. Die haben ein ganz gutes Wide-Receiver-Squad. Ich glaube, wenn die Defense da einigermaßen hält, kann da richtig was gehen. Und ja, das ist bei diesen Teams, wenn du ein bisschen Erfahrung mit reinbringst, Spieler, die halt Veterans sind, die Erfahrung haben, die ein Team ein bisschen führen, auch gerade was Kabine angeht, die ein bisschen Ruhe auf den Platz bringen. Ich glaube, die haben letztes Jahr eigentlich immer 25, 30 Punkte gemacht, halt meistens 40 kassiert, aber so Kanonenfutter waren sie eigentlich nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Blake Bortles muss halt, der Quarterback muss jetzt auch noch konstant zünden, würde ich sagen. Ja.
Die Sache ist halt auch, dass sie in der Division sind, also hier die AFC South mit Texans, Colts, Titans. Wenn sie es jetzt nicht packen, dann haben sie ein Problem, weil die anderen dann langsam wieder aufholen. Aber die ist ja eigentlich so schwach. ähnlich wie die andere, wie die NFC South. Das heißt, die könnten da durchaus eine Chance haben, auch die mal zu gewinnen. Wenn das wirklich funktioniert und wenn der gute Draft sich auszahlt. Ja. Aber ich meine, das ist halt Football. Im Prinzip ist das Football, dass du Durststrecke hast und dann wieder eine stärkere Zeit. Es gibt Ausnahmen, wie jetzt die Patriots zum Beispiel, wobei es beim Patriots einfach klar am Coach liegt und wie sie momentan managen. Mit einem anderen Coach wird das wahrscheinlich nicht so gut laufen. Und dann hast du die anderen Gegenbeispiele wie die Cleveland Browns, die scheinbar machen konnten, was sie wollten. Also wenn das jetzt nicht funktioniert mit diesen Baseball-Managern, die sie jetzt haben und mit dem Draft, den sie jetzt hatten, wenn das jetzt auch nicht funktioniert die nächsten 2-3 Jahre, dann können die es eigentlich, glaube ich, aufgeben. Dann können sie
echt mal absteigen, du.
Ja, ja. Dann können sie wirklich hier, wie heißt er, Kevin Costner holen. Dann kann der es wirklich mal probieren. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste.
Wir sind doch wieder in Fußball abgerutscht vorher. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Und ja. Gruß an alle Anti-Fußballer da draußen.
Ja. Gut. Ich wollte noch zu der Sache so ein bisschen was sagen. Vom Bandwagon abspringen oder aufgeben, Fan zu sein. Ich meine, für einige ist das bestimmt klar, wenn Misserfolg ist oder wenn das furchtbar ist, die Spiele anzuschauen. Dann wird das Ganze natürlich schwerer. Dann wird das Fansein anstrengend. Für mich wäre das dann kein Grund abzuspringen, aber ich weiß, klar, mit Sicherheit, wenn dann auch ein paar Leute halt zu einem anderen Team gehen, was attraktiveren Football spielt, ist nur normal. Es gibt aber eher so andere Sachen. Auch so, ich weiß nicht, wenn unser Team jetzt umziehen würde, sagen wir nach
Oklahoma City.
Genau. Weil Seattle sich dafür lieber wieder ein Basketballteam holt. Ja. Naja, also sagen wir mal, die Seahawks würden umziehen. Würde euch das so ein bisschen treffen? Also ich muss ehrlich sagen, für mich, ich glaube nicht. Also ich mag Seattle, ich finde die Stadt schön und alles, was damit zu tun hat. Aber ich habe jetzt nicht so den Bezug, wie wenn ich vor Ort wäre, ein Fan vor Ort, würde jetzt mein Fußballverein wegziehen. Also wäre das hier bei uns in Deutschland so, wenn sowas passieren würde, dann würde ich das aufgeben, glaube ich, Fan zu sein. Aber wenn jetzt in den USA drüben die Seahawks jetzt eine andere Stadt ziehen, mich trifft das nicht so wirklich.
Also für mich wäre es, glaube ich, das Ende. Da bräuchte ich, glaube ich, nicht lange überlegen. Ich habe halt den lokalen Bezug. Ich bin durch die Familie da rangekommen. Ich bin Traditionalist, also was Fußball angeht und auch was Sport an sich angeht. Ich mag gekaufte Vereine und hin und her geschobene Vereine, damit kann ich nichts anfangen. Und für mich wäre das, Space Needle, Seattle, das gehört alles zusammen und da gehört der Klink rein und das ist einfach, da gibt es keine in eine andere Stadt, das geht nicht. Also ich habe richtig Mitleid mit den Fans der Rams, die da jetzt nach L.A. einfach verkauft wurden. Das ist richtig hartes Brot, ja. Überleg mal, du hattest bis jetzt immer eine Dauerkarte und jetzt müsstest du tausende Meilen fliegen, um deine Mannschaft zu sehen, die eigentlich gar nicht mehr deine ist.
Ja, ich kann deinen Punkt nachvollziehen und ich bin da auch bei dir, dass ich scheiße finden würde oder nicht so begeistert wäre. Aber mich persönlich würde das ja nicht so großartig treffen. Also, ob ich jetzt nach Seattle fliegen müsste oder woanders hin. Also, ne, ich habe auch keine Dauerkarte oder sonst irgendwas. Käme dann halt drauf an, was sich mit dem Team verändern würde. Wird sich der Name, also der Besitzer verändert sich ja dann sehr wahrscheinlich oder ist wahrscheinlich, ändert sich das Logo, ändert sich der Teamname. Wie viel ist noch von meinem Originalteam, was ich gemocht habe, übrig? Gut finde ich das auch nicht, aber das gehört halt im US-Sport dazu. Das ist halt ein völlig anderes System, als wir es hier gewohnt sind. Von daher glaube ich, käme natürlich drauf an, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich dann trotzdem noch weiter treu bleibe.
Aber nimm doch mal die andere Situation, die es ja auch gegeben hat, die Sonics. Ja, wärst du dann Fan von Oklahoma? Nee. Nein, natürlich nicht, musst du jetzt sagen.
Nee, bin ich auch nicht. Ich hatte zwei, ich hatte zwei Teams, Bulls und Sonics. Die Bulls wie du auch, weil wegen Chicago und wegen Jordan Pippen, Rodman und wer da alles dazugehört, genau, hat. Und das andere waren halt die Sonics wegen Schrempf.
Ja, Death Threat.
Weil dadurch halt ein bisschen hier drüber berichtet wurde und das hat so ein bisschen auch meine Leidenschaft dann für Seattle gestartet. Als sie umgezogen sind, nee, das war's für mich. Danach habe ich, und dann auch die Zeit von Jordan und so weiter vorbei war, da habe ich so ein bisschen die Leidenschaft dafür verloren. Also jetzt OKC ist mir völlig egal.
Na, absolut. Aber siehst du, genau das meine ich. Stell dir doch mal vor, Seattle ohne die Seahawks und die Seahawks ohne Seattle, das funktioniert nicht.
Ist auch unvorstellbar,
ehrlich gesagt. Total, also...
Und ganz ehrlich, ich gehe fast davon aus, wenn das Team irgendwo umziehen würde, der neue Besitzer würde mit ziemlicher Sicherheit den Teamnamen ändern, weil ja, Seahawks einfach halt durch den lokalen Bezug würde in fast keine andere Stadt wirklich reinpassen als Name. Aber mal ganz ehrlich, man stellt sich mal einen Seeadler vor in Oklahoma City.
Ja, ja, Alaska ging noch, vielleicht.
Ja, vielleicht.
Alaska Seahawks wird sich auch, nein, wird sich natürlich nicht gut anhören.
Die profitgeile NFL wird es einen Teufel tun.
Ich denke auch.
Nach Alaska zu gehen.
Nein, oder Las Vegas Seahawks.
Ja, wobei, Las Vegas, ne, kann man ja schon mal überlegen, ob Raiders dazu passen würde.
Ja. Aber ich meine, man muss ja auch ehrlich gesagt sagen, so unrealistisch ist das jetzt auch wieder nicht. 96 war es, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, kurz davor, dass die Seahawks nach Los Angeles gezogen werden. Die LKWs waren schon gepackt und das Team hat schon in Kalifornien Minicamps abgehalten. Und am Ende ist es dann doch nicht passiert, aber wie gesagt, die LKWs standen da und es gab einen Protest von 50 Fans in Seattle, die versucht haben, die LKWs aufzuhalten. Das waren halt noch völlig andere Zeiten. Da war halt noch nichts so mit dem großen Boom. Aber wie gesagt, das ist jetzt 20 Jahre her.
Ja. Und heute stehen die Fans auf der Straße, wenn das Team nur zum Flughafen abfährt.
Ja.
Und zwar in millionenfacher, nach was weiß ich, in größerer Ausführung.
Ja. Gott sei Dank ist es so.
Aber okay, dann kam halt Paul Allen und alles war gut.
Ja. Verrückt.
Ja. Jetzt muss er nur noch die Trailblazers aus Portland nach Seattle holen.
Also zumindest. Auch nicht. Ja, also auch zumindest das wäre halt so ein Punkt, wo ich mir Gedanken machen würde. Wenn die Umstände stimmen, vielleicht würde ich dann Seahawks-Fans bleiben. Aber das sind jetzt nur Gedankenspiele. Da ist keine imminente Gefahr. Aber ich meine, sowas kann dann doch passieren, wenn irgendwie Paul Allen das Team mal verkauft oder Paul Allen irgendwie was zustößt und irgendjemand anderes das Team verkauft, aufkauft. Ganz unmöglich ist sowas auch nicht. Ich meine,
so war es bei den Bills ja auch.
Genau.
Oder so ähnlich, ja. Da ist der Besitzer verstorben und die Familie wollte das Team nicht behalten und dann war auf einmal Bon Jovi im Gespräch und das Team soll nach Kanada verlegt werden und lauter so Zeug. Ja.
Ja.
Schon kann's gehen.
Andere Sache, wo ich nicht weiß, da würde ich mal abwarten, wie das Team damit umgeht, wenn es jetzt so Vorfälle gibt, so ein bisschen wie Greg Hardy oder Ray Rice bei den Ravens, also wo Spieler Fehlverhalten begehen. Und dann käme es für mich darauf an, wie das Team damit umgeht. Ich sage nicht, dass ich dann die Seahawks aufgeben würde. Aber es könnte durchaus sein, dass es meine Leidenschaft so ein bisschen zurückfahren würde. Also wie gesagt, das käme dann auf das Verhalten an. Die Sache war jetzt zum Beispiel, gut, ich bin jetzt kein großer Eishockey-Fan, aber wenn, dann interessiere ich mich für die Blackhawks. Und die hatten den Fall mit Patrick Kane, einem Spieler, dem diverse Dinge vorgeworfen wurden und
Kapitän, ne?
Ja, und der Umgang des Teams damit war sehr unglücklich. Egal, ob der jetzt schuldig war oder nicht oder was da alles vorgefallen ist. Aber wie das Team damit umgegangen ist, hat mir das schon so ein bisschen, wo ich gedacht habe, es gefällt mir jetzt nicht so großartig. Das wäre auch für mich so ein Punkt, wo ich vielleicht nicht vom Bandwagon abspringen würde oder vom Fansein abspringen würde, aber könnte ich mir vorstellen, wenn das Team da falsch mit umgeht. Dass das so ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich da noch die totale Begeisterung aufbringen könnte.
Du darfst natürlich eine Sache nicht vergessen, und das dürfen wir auch als Fans, die wir ja natürlich immer mit dem Herzen und mit Leib und Seele bei der Sache sind. Das sind Profis, die spielen für jedes Team, das genug Geld auf dem Tisch liegt. Ja, und gerade jetzt, ich habe ein bisschen Bezug zu Eishockeyspielern. Ich gehe auch nach Schwenning regelmäßig, DEL-Team. Du hast relativ hohe Fluktuation, weil es diese Identifikation, wie sie selbst im Fußball ja nicht mehr gibt, wo zumindest manche Spieler, jetzt zum Beispiel wie Hummels bei Dortmund, der ja lange, lange in Dortmund gespielt hat jetzt, sowas gibt es beim Eishockey, findest du einmal alle 10 Jahre. Ja, die wechseln eigentlich Jahr für Jahr wechseln die das Team. Und in der NHL ist es ja so, genau wie beim Football auch, die Teams können dich traden. Und dementsprechend haben auch ganz selten Spieler mal eine richtige Bindung zu einem Team. Wir haben das Glück, dass, glaube ich, ziemlich viel passt in Seattle. Ja. Wenn du jetzt siehst, John Schneider, du siehst Pete Carroll, du siehst den Besitzer, ja, das ist eine gewisse Struktur. Das ist eine Identifikation, die vorgelebt wird von den Verantwortlichen. Ja, das ist so ein Spirit, der auch gewachsen ist. Du hast ein glückliches Händchen gehabt bei den Drafts, ja, bei den Free Agents, bei den Spielern, die du getauscht hast oder so geholt hast, dass du eine gewisse Stimmung hast und eine gewisse Aura, sage ich mal, hast. Ein gewisses Spiel zwischen Fans und Team auch da ist zu Hause. Aber das sollten wir genießen, solange es da ist. Ich will da jetzt nicht schwarz malen. Ich glaube auch, dass wir noch eine ganz gute Zukunft haben. Aber das geht ganz schnell, kann sich das drehen, gerade im Profisport. Ja, und das ist ganz, ganz schwierig. Ich gebe dir natürlich recht, die Situation gerade bei den Blackhawks war unterirdisch, um es mal so auszudrücken. Es ist natürlich auch so, dass in Amerika, gerade auch im Football, öfter mal vorkommt, dass ein Spieler, sag ich mal, nicht so auf dem geraden Weg bleibt. Wir hatten das Glück, dass wir da jetzt relativ verschont geblieben sind, aber ich erinnere mich bloß an so Geschichten wie O.J. Simpson zum Beispiel. Ja, jeder
ja, okay. Wird sich erinnern. Das ist aber ja ein ganz extremes ja. Beispiel, ja.
Aber dann lasst uns doch mal, wenn wir da schon bei den Seahawks sind, müssen wir über Frank Clark kurz reden. Der ist ja auch einer gewesen, dem diverse Dinge vorgeworfen
wurden.
Oh Gott. Schneiden wir bitte raus. Hilfe.
Oder vorgeworfen worden sind.
Vorgeworfen worden.
Oder man hat ihm viel vorgeworfen.
Frank Clark wurde kritisiert, sagst du?
Ja, genau. Frank, wie? Weißt du nicht? Nein. Habe ich auch nichts mitbekommen. Alles vertuscht. Nee, auf jeden Fall sind die Seahawks damit, würde ich sagen, auch relativ offensiv umgegangen, indem sie da eigene Ermittler, glaube ich, auch eigene Privatdetektive angeheuert haben, die die Sache dann nochmal untersuchen. Von der Sache hören wir nicht mehr viel. Was wirklich dahinter steckt, wissen wir wahrscheinlich auch nicht. Wird uns auch keiner so offen erzählen.
Das war die Geschichte, was er angeblich mit seiner Freundin häusliche Gewalt oder war das diese Geschichte?
Auch irgendwas in Richtung genau. Häusliche Gewalt aus, auf jeden Fall.
Ja, das ist ja, er ist ja jetzt auch schon ein Jahr bei uns, denke ich, ne? Und da wird er sich auch in einer guten Art und Weise präsentiert haben, denke ich. Ich denke, dass ihm da auch gesagt worden ist, was von ihm erwartet wird in dem Jahr. Jetzt mal weniger auf dem Platz, aber daneben. Ja, dass er da sicher keinen großen Kredit haben wird, was diese Dinge angeht.
Also ich meine, die Sache war, um das kurz mal, ehrlich gesagt, ich habe das am Anfang gar nicht mitbekommen oder so weiter, nicht großartig, weil das wieder eine Offseason war und ich da ja nicht so auf so Sachen achte und die Nachrichten nicht so verfolge. Also die Seahawks haben Frank Clark gedraftet, obwohl er von Michigan vom College-Team rausgeschmissen wurde, nachdem er festgenommen wurde, wegen genau häuslicher Gewalt gab es eine Anklage gegen ihn. Oder keine Anklage, sondern Charges.
Strafen?
Strafzahlung. Aber er hat es ihm vorgeworfen. Es wurde ihm vorgeworfen.
Ja, Anklagepunkte.
So. Ja, so ungefähr. Und die Seahawks haben trotzdem in der zweiten Runde genommen und das Team hat gesagt, dass sie eine intensive Untersuchung gemacht hätten, was Max ja eben schon erwähnt hat, und festgestellt hätten, dass Clark die Frau nicht geschlagen hätte. Und dann gab es aber einen Artikel von der Seattle Times, wo halt so sinngemäß drin stand, dass halt nichts davon stimmt. Und als das dann erschienen ist und als Clark ausgewählt wurde, hat John Schneider halt in der Pressekonferenz halt so ein bisschen das alles runtergespielt und so gesagt, dass alles wäre, sie hätten alles untersucht und es wäre Clark, hätte da nichts gemacht und es wäre alles gut, so ungefähr. Und
es ja. wird halt überall runtergespielt. Es ist, ja, es ist in wo ist er denn? In Tampa Bay kräht auch kein Hahn mehr nach Jameis Winstons College-Eskapaden. Ne? Der wurde von seinem College sogar geschützt. Insofern, ja. Ist schwierig. Wir wissen alle nicht genug, um darüber urteilen zu können.
Ja, aber es gab dann halt auch so Sachen wie den Polizeibericht, den die Seahawks nicht mal angefordert haben bei ihrer intensiven Untersuchung. Also wie gesagt, die haben sich da auch nicht so doll angestellt, weil sie vielleicht dann auch gewisse Dinge einfach nicht rausfinden wollten.
Ja, im Gegensatz zu Laramie Tunsil, ne?
Ja.
Bei dem wollten wir auch gewisse Sachen nicht rausfinden. Ja. Aber wie das Leben so spielt, ja, du hast natürlich, das ist natürlich auch unsere heutige Zeit, ja, dass du überall ganz schnell mal ein Video machen kannst, ganz schnell mal Bildchen schießen kannst. Du bist eigentlich, wenn du im Fokus stehst, kaum unbeobachtet und kannst kaum mal irgendwelche Privatsachen machen, die niemand auch aufnehmen könnte.
Ja, am Ende wird trotzdem dem Erfolg alles untergeordnet. Das ist in der NFL, das ist in der NHL, das ist überall so.
Absolut.
Und ja, damit habe ich halt durchaus ein Problem, dass mit Frank Clark, wie gesagt, habe ich nicht so großartig mitbekommen. Toll haben sich die Seahawks da auch nicht verhalten und alles ist da nicht gut gegangen.
Kann man sich in so einer Situation überhaupt toll verhalten, ist jetzt die andere Frage. Ich meine, wenn man sich toll verhalten will, dann darf man so einen Spieler wahrscheinlich nicht in sein Team aufnehmen.
Ja.
Oder muss den Umstand lückenlos offensiv aufklären, ja.
Ganz klar, das ist halt die Sache, genau wie bei Ray Rice, wo es die Berichte gab, wo es alles gab, aber es gab halt noch nicht das Video und da hat man halt nichts gemacht. Und auf einmal kam das Video und dann, ja, nee, so schlimm, das hätten wir ja nie gedacht. Jetzt schmeißen wir aber mal raus. Dasselbe wie mit Greg Hardy. Da gab es auch erstmal nichts und dann gab es die Bilder und die Berichte und dann haben auch alle gesagt, ach, das ist ja aber überraschend, dass das, nein, wenn man das vorher vernünftig untersucht hätte, da hätten wir auch den Polizeibericht gesehen und hätte da drin beschrieben können, was da alles vorgefallen ist. Und ja, das ist halt alles so ein bisschen heuchlerisch. Ich weiß, das ist das Geschäft, aber es gefällt mir ehrlich gesagt nicht.
Aber Jörn, dann frage ich dich, was hättest du mit Adrian Peterson gemacht? Den Popo versohlt? Nein, Spaß, aber verstehst du, was ich meine? Es ist schwierig, denn gerade, ich sag mal, Amerika, Stichwort, unschuldig
nicht nur mir geht's so.
Unschuldig Verurteilte, ja, das ist in Amerika gerade jetzt im Moment wieder ein Thema, wo Leute im Gefängnis sitzen, zum Teil lebenslänglich, zum Teil Todesstrafe, wo jetzt langsam rauskommt, die sind einfach schon seit 30, 40 Jahren sitzen sie zum Teil unschuldig hinter Gittern. Ja, wo zieht man die Grenze?
Bei Adrian Peterson ist keine Frage, ob unschuldig verurteilt, der hat es ja selbst zugegeben. Das war ja dann rechtskräftig. Der hat ja nicht bestritten, hat dann Plea Agreement mit dem Gericht gehabt. Also,
und dann ist wieder die Diskussion, zweite Chance oder nicht und was weiß ich.
Ja, natürlich. Ich sage ja nicht, dass ich die optimale Antwort darauf hätte. Ich sage nur, das wäre so ein Punkt, wenn wir darüber reden, wo ich mir zumindest Gedanken machen würde. Wie gesagt, bei Frank Clark sage ich, das habe ich nicht mitbekommen. Oder er ist jetzt sehr viel später und ich habe mich auch nicht genau eingelesen. Ich weiß nicht, wie ich mich dann verhalten hätte. Ich sage nicht, dass ich da die optimale Antwort drauf habe. Nur das ist so eine Sache, die stört mich halt auch so ein bisschen.
Ich glaube, da sind wir alle in so einem Zwiespalt und dann müssen wir eben für uns entscheiden.
Ich hoffe halt mal vielleicht so ein bisschen, dass die Seahawks vielleicht auch daraus gelernt haben und dann das nächste Mal ein bisschen anders mit umgehen.
Im Optimalfall hat der Spieler dadurch gelernt auch, ja. Mhm.
Ja.
Ja, wir schweifen auf jeden Fall ab. Ist Sascha noch dabei?
Ich bin noch da, ja.
Ja, sehr gut. Keine Sorge. Dann kommen wir noch zu einem Thema, wenn wir gerade dabei sind, was man in den Nachrichten mitbekommt und so weiter. Wie folgt ihr eigentlich den Seahawks, beziehungsweise US-Sport allgemein? Ich meine, viele Leute, auch unsere Hörer, die vielleicht über die Sat1-Übertragungen zum Football gekommen sind. Die lesen vielleicht auch nur ran.de oder so. Entschuldigung. Was sind für euch so die Quellen?
Also ich lese, höre, gucke mir alles an, was ich kriegen kann. Also jeden Schnipsel eigentlich. Ich sag mal, gerade Facebook ist da natürlich eine gute Sache, wenn du diverse Seiten jetzt, ich sag mal jetzt ganz banal natürlich Seahawks, NFL Seite, dann gibt's ESPN, dann gibt's keine Ahnung, zig Seiten, Spieler, die du liken kannst, wo dann vielleicht mal eine Info kommt. Und natürlich Sendungen, die gemacht werden. Ja, es gibt ganz viele Podcasts, wo ihr, du Jörn zum Beispiel oder Max auch, hier in unserem Podcast schon Links verteilt habt. Sowas, da kannst du richtig viel rausziehen. Gerade speziell, wenn du des Englischen ein bisschen mächtig bist. Gerade Radiosendungen zum Beispiel zum Thema. Sowas bringt richtig viel, wenn du regelmäßig auch die Spiele im Originalkommentar gucken kannst. Die werden ganz anders kommentiert. Da kriegst du ganz andere Informationen. Da hole ich mir besonders viel raus. Also gerade was englischsprachig ist, das ist was, wo du wirklich noch ein bisschen mehr kriegst, wie vielleicht, wenn du nur deutsche Fanseiten liest.
Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. So halt, klar, Facebook eben, genau wie bei Tobi halt jetzt über alle möglichen Links, die da verteilt werden, halt eben auf neue Seiten zu kommen. Und ja, also viel NFL-Network, muss ich sagen, also halt auch eben Videos und so weiter. Ja, halt eben primär auf Englisch natürlich. Und ja, Twitter halt, diverse Spieler, denen man so folgt und mal guckt, was da veröffentlicht wird.
Guter Punkt, zum Beispiel auch, da gibt es Ian Rappaport zum Beispiel, solche Leute. Gerade jetzt natürlich, wenn die heiße Phase ist, was Drafts angeht, was Free Agent Phase angeht, da, wenn du da die zwei, drei gute Twitter Accounts hast, die du abonniert hast, und dann kriegst du richtig gute Informationen.
Ich habe da so einen Fanclub entdeckt, ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber die sind auch über alle Plattformen präsent, ich glaube ein Seahawks Fanclub. Irgendwas wie German Seahawkers, die haben, glaube ich, auch gute Infos auf ihrer Website immer.
Ich glaube, die haben auch Instagram, sind die.
Ja, glaub, ja. Twitter, glaube ich, auch, und Snapchat, und die haben auch einen Podcast. Habt ihr das gehört?
Ja, Wahnsinn. Nee. Kann ich mir gar nicht vorstellen, sowas.
Verrückt ist
also,
das.
Nee, Spaß beiseite. aber was ich mir gerne anschaue, ist The Players Tribune. Es ist jetzt so eine Website, wo dann angeblich die viele Athleten selber schreiben oder den Athleten eine Stimme gegeben wird. Wird sicher viel mit Ghostwritern gearbeitet und ist vielleicht irgendwo auch eine PR-Masche, auf die ich dann aber irgendwie gern schon mal reinfall, weil es einfach gut tut, manchmal solche Artikel zu lesen, wo dann die Spieler selbst was beschreiben. Und was ich gern noch lese, ist The Monday Morning QB. Nicht unbedingt die Artikel von Peter King, aber er hat sehr nette Kollegen. Ich glaube, Jenny Ventress zum Beispiel, die hat auch schon eine Tour durch Deutschland gemacht und dann den deutschen Football beschrieben. Da gibt es auch immer wieder interessante Artikel, vor allem richtig lange Stücke, wo dann ein Stück war zum Beispiel mal, da wurde die Virtual Reality Brille beschrieben oder wurde erzählt, wie Carson Palmer sich in einer Woche auf ein Spiel vorbereitet. Großartig. Zweiteiliger Artikel. Sehr lange, aber auch sehr spannend, das zu lesen. Ja. Das sind so meine Quellen, die ich dann neben den herkömmlichen Twitter, Facebook so verwende.
Ja gut, Players Tribune, ja, ab und zu auch mal, was halt jetzt Ghostwriter betrifft, muss man sagen, Ghostwriter ist ja halt immer so eine Sache, solange halt das auf irgendwelche Informationen beruht, die der Spieler gegeben hat, also halt, und dann eben ein Ghostwriter bringt das halt nur in der entsprechend ansprechende Form.
Richtig,
ja. Habe ich da gar nichts dagegen.
Wenn es erfunden wird, ist dann was anderes, genau.
Ja, oder halt irgendwelche Innovationen dazu gedichtet werden. Aber halt, solange einfach halt irgendwie der Spieler halt was geschrieben hat und Ghostwriter bringt das halt eben nur in die ansprechende Form und redigiert das entsprechend, ist das vollkommen legitim, meiner Meinung nach.
Man kann ja auch nicht von den Spielern erwarten, dass sie dann auch noch perfekt das Schreiben hinbringen, wenn es gar nicht ihr Job ist. Also, nee, ist schon klar, ja.
Von Richard Sherman würde ich es erwarten. Aber der hat seinen Abschluss auch in Kommunikationswissenschaften gemacht.
Ja, absolut, der schreibt auch gerne auf seiner eigenen Website, ja.
Nee, es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich mag sehr gern für die vielleicht jetzt noch nicht so lange Seattle-Fan sind, die Rain City Documentaries, die sind richtig gut. Da kann man auch Gänsehaut kriegen, ja, das ist so ein bisschen die Geschichte und auch so die letzten Jahre immer mal wieder dabei. Und ich mag sehr, ich komme jetzt bloß, ich überlege die ganze Zeit, Football Live, ja, wo verschiedene Sportler, Coaches und so weiter, jetzt nicht unbedingt nur Spieler von Seattle, sondern von der ganzen NFL beschrieben werden, begleitet werden. Solche Dinge finde ich auch echt interessant und echt spannend anzugucken.
Also ich greife primär auf Twitter zurück als Newsquelle, weil ich ja mit ein paar anderen Leuten auch den Twitter-Account der Seahawkers betreue und dann habe ich ja einfach so eine Liste zusammengestellt von Journalisten, von Spielern und so weiter und so fort, wo dann halt Sachen reinkommen, die ich mir dann auch durchlese oder weiterklicke. Und ansonsten gehe ich nicht so oft auf diese großen Sportseiten wie ESPN oder NFL.com, weil das alles für mich so ein bisschen langweilig und
Massenware.
Und Massenware ist, ja. Ich meine, liest du eine Newsmeldung, weißt genau, kannst jetzt 20 Seiten aufrufen, wo überall dasselbe steht. Es gibt so ein paar Autoren, die ich gerne lese, so Bill Barnwell oder sowas, die auch längere Stücke schreiben, die en Detail gehen, die sich dann halt ein bisschen positiv davon abnehmen. Und ansonsten gehe ich so ein bisschen den alternativen Weg, zum Beispiel SB Nation lese ich häufiger. Das ist so ein Blog-Netzwerk, die auch berichten, aber etwas lockerer, nicht so ganz verkniffen. Und die haben auch einen sehr guten Seahawks-Blog. Der heißt Field Goals, wo alles so ein bisschen unterhaltsamer ist und ein bisschen mehr von Fans auch geschrieben ist, auch wenn das auch schon in professionelle Richtung geht. Und ansonsten Podcasts, gerade während der Saison höre ich gerne Podcasts, aber dann auch nicht diese offiziellen NFL-Podcasts, sondern halt welche, die so ein bisschen lockerer, humorvoller sind und alles mit so einem Augenzwinkern und nicht zu verbissen sehen, fühle ich mich einfach ganz gut unterhalten. Ja, und den Rest bekommt man so halt mit einem Facebook-Stream oder sonst irgendwie.
Eine Menge Leseempfehlungen für viele Leute jetzt, hoffentlich.
Ja, genau. Oh, und auf Snapchat folge ich natürlich auch den Seahawks.
Natürlich. Wir sind überall vertreten. Also die Seahawkers, nicht wir. Die Seahawkers sind überall vertreten.
Ja, nee, die Seahawks auch.
Ja, die Ach so, auch. Achso, die Seahawks, ja.
Ja. Und NFL hat jetzt eine Offseason auch immer mal so Spielern den Snapchat-Account quasi gegeben. Und dann kann man dann auch so einzelne Spieler bei ihren OTAs oder sonstigen Werbeterminen oder sowas so ein bisschen
verfolgen. Oder wenn sie zum Tanzen gehen, wie heißt Dancing with the Stars?
Genau. Als
oder Tom Brady beim Bälle aufpumpen.
Eigentlich hätten wir noch mehr Themen auf der Liste gehabt, aber ich habe gedacht, wir sind jetzt schon relativ lang, wenn ich auf die Uhr gucke. Und wir hätten jetzt auch noch ein paar Fanclub-News für euch.
Fanclub News.
Richtig. Wir hatten es am Anfang schon angesprochen, dass wir jetzt auf Snapchat vertreten sind, @SeahawkersGer, GER, Germany, ja. Außerdem haben wir noch die Neuerung WhatsApp, die ich vielleicht noch ein bisschen genauer erläutern will jetzt. Und zwar ist die erstmal exklusiv für Mitglieder. Ihr könnt unseren WhatsApp-Service abonnieren, indem ihr auf unserer Website unsere Nummer in eure Kontakte einspeichert und uns dann eine SMS mit dem entsprechenden Kennwort und Start und dann den Listen, die ihr abonnieren wollt, schickt. Und da könnt ihr wir haben zwei verschiedene Listen im Angebot. Einmal eine Liste mit Fanclub-News, also Fanclub-Interna, und die zweite Liste News to the Seattle Seahawks. Das sind dann auch Artikel, die wir auf unserer Website, Beiträge, Podcasts, alles mögliche News to the Seahawks, die wir da euch dann aufs Handy schicken, weil auf dem Handy erreichen wir viele Leute dann doch einen Tick besser als per E-Mail. Überlegt euch, ob ihr das haben wollt bei WhatsApp. Wir ballern euch auch nicht zu mit Nachrichten. Das kommt dann maximal eine Nachricht pro Tag. Ist eine ganz geschickte Sache, denke ich.
Ja, und dann Twitter hat Sascha ja ganz am Anfang schon erwähnt. Dann haben wir jetzt einen neuen Twitter-Namen. Das ist jetzt @SeahawkersGER. Alles zusammengeschrieben. Hat einfach den Hintergrund, dass wir uns da so ein bisschen den anderen Chaptern der Seahawkers angepasst haben, die alle im ähnlichen Format ihren Namen hatten. Für die Leute, die uns vorher schon gefolgt sind, als wir noch Official GSH waren. GSH Official? Official GSH?
Genau.
Schon so lange her, ich weiß es nicht mehr, wie rum es war. Für euch ändert sich nichts. Wir heißen jetzt anders, wenn ihr uns anders, wenn ihr uns anschreiben wollt, müsst ihr das jetzt an Seahawkers GR machen. Aber wenn ihr uns vorher schon gefolgt seid, folgt ihr uns immer noch. Also diese Änderung hatte auf euch keinen Einfluss. Alle anderen können uns da jetzt finden.
Dann, und in Chicago ist wieder Frieden.
Ja.
Wir GSH wieder offiziell übergeben haben.
Genau. Dann gibt es noch ein paar Worte zur Mitgliederversammlung von unserem Präsidenten.
Zur Mitgliederversammlung kann ich noch was sagen, genau. Zwar findet die statt am Samstag, den 5. November in Frankfurt am Main. Das haben wir jetzt auf der Vorstandssitzung vor ein paar Wochen beschlossen. Kommt zahlreich, save the date, also merkt euch schon mal vor, 5. November, Samstag, Frankfurt am Main. Und es wäre echt cool, wenn wir eure Hilfe bekommen bei der Suche nach einer passenden Location. Wir haben euch in den Shownotes mal verlinkt, welche Anforderungen diese Location denn haben sollte.
Ja, ansonsten gab es ja auch im letzten Rundschreiben, haben wir das schon erwähnt, glaube ich, die Logo-Problematik des Seahawkers. Die NFL Player Association oder irgendein Verband hat was dagegen, dass die Seahawkers das Seahawk-Wappen verwenden, obwohl sie es schon seit Ewigkeiten machen. Gibt da gute Gründe für, wie auch immer, ist halt so. Die Seahawkers haben jetzt eine Ausschreibung gemacht und suchen Designer für ein neues Logo. Das könnt ihr denen dann zuschicken und eventuell wird das dann für alle Chapter übernommen. Was mit uns jetzt speziell passiert, wissen wir noch nicht. Wir warten also mit dem deutschen Chapter, wir warten einfach mal ab, wie die Entscheidung vom Central Council ist und werden uns dann entsprechend anpassen. Also wahrscheinlich werden wir auch unser Logo irgendwann demnächst ändern, wie und so weiter. Warten wir einfach mal ab.
Genau, wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr euch wie immer bei uns melden. Wir haben noch zwei weitere Veranstaltungen geplant, noch in der Schwebe sind, und zwar haben wir ja die Mitgliederversammlung am 5. November und dazu wollen wir noch ein Bi-Week-Barbecue machen. Dieses Bi-Week-Barbecue wollen wir aber nicht in der Bi-Week machen, sondern optimalerweise schon vor der Saison in Süddeutschland, weil einfach das Wetter dann in der Bi-Week, das ist irgendwann 8. Oktober, 8. 9. Oktober an dem Wochenende, ist schon ein bisschen kalt für ein Barbecue. Deswegen haben wir gesagt, bisschen früher im September schon und August, September schon, und dafür haben wir ein Organisationsteam, das plant da schon. Hoffentlich finden wir bald eine Grillstelle und da gibt es dann mehr Infos dazu. Und die zweite Veranstaltung wäre der German Bowl. Der findet statt am 8. Oktober in Berlin, das Finale der German Football League. Da wäre es schön, wenn wir auch wieder als German Seahawkers vertreten sind. Wir haben noch kein Planungsteam. Wir suchen eins. Das heißt, ihr kommt zum Beispiel aus Berlin, ihr habt Lust, das mit zu organisieren, dann meldet euch doch bitte bei uns. Das wäre echt cool, wenn wir wie letztes Jahr mit den German Seahawkers beim German Bowl vor Ort sind.
Ja, damit sind wir jetzt eigentlich auch am Ende dieser etwas ungewohnten Folge. Gebt uns doch einfach ein bisschen Feedback, ob euch diese Sendung gefallen hat, ob wir sowas mal wieder machen sollen. Themen haben wir ja jetzt noch, die wir heute nicht verbraten konnten. Und es ist ja auch noch ein bisschen Leerlauf in der NFL. Da können wir nochmal so einen kleinen Stammtisch abhalten. Wie gesagt, gebt uns einfach mal Feedback, ob das okay war, ob ihr da mehr wollt oder ob ihr denkt, lasst uns bloß in Ruhe. Ja, ansonsten bedanke ich mich bei den beiden Rookies. Ihr habt euren Job sehr, sehr gut gemacht.
Ja, danke. Spaß gemacht.
Direkt eingeschlagen.
Genau, war wahnsinnig toll.
Ja.
Eingeschlagen wie die Rocket. Und schlechtes Schlusswort. Nee, ich wollte auf jeden Fall noch ganz kurz darauf hinweisen, dass wir dann zur regulären Saison wieder im gewohnten Rhythmus für euch da sind. Das heißt mit Vorschau, Rückblick, immer Mitte der Woche. Jörn, du darfst die Schlussworte sagen.
Tschüss, bis zum nächsten Mal und Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks.